am 11.03.2013 und unser Thema ist heute nichts. Das ist doch alles beachtlich eigentlich. Also alles muss immer etwas bedeuten, für etwas gut sein. Also wir Journalisten gerade, wir suchen jeden Tag immer Content und Spannung und Geschichten. Und ein Kollege fragt eigentlich auch immer an dieser Stelle bedeutsam, where is the beef? Und heute lassen wir Beef und Bedeutung und Content alles mal links liegen und steuern geradezu ins Nichts. Kleine Kunstpause, um dem Nichts die Türe zu öffnen, dass es reinkommen kann in die Sendung. Und außerdem nichts mit dabei, außer mir, Stefan Beuting, sind Nora Hespers aus der Online-Redaktion.
Hallo, guten Abend.
Und Franziska Zecher von den Nachrichten.
Hallo.
Und meine Kollegin von da, wo auch nicht viel ist, aus Mecklenburg-Vorpommern, Studio Schwerin, Almut Knigge.
Hallo.
Hi, grüß dich. Okay, jetzt habe ich mir ein paar Feinde gemacht, aber das ist ja wirklich eine faszinierende Vorstellung, fand ich, über nichts zu reden. Und jetzt Almut, Lorbeeren für dich, das ist deine Idee gewesen. Ne? Wie bist du denn drauf gekommen eigentlich?
Ja, ich muss dich erstmal zu Mecklenburg-Vorpommern nochmal sagen. Die, denen es hier nicht gefällt, sagen, es ist nichts, ja. Die, denen es gefällt, sagen, es bietet dieses nicht sehr viel Gestaltungsspielraum, nicht wahr? Und da kann man gleich die Volte schlagen.
Schon auch. Sind wir mitten in der Dialektik.
Ja, mitten im Thema. Allerdings, wenn ich das nochmal so ein bisschen klugscheißen darf, Wolfgang Köppen hat über die Menschen hier gesagt, und wer hier schon mal war, der weiß, wovon der spricht, wer ihr Schweigen, also ihr Nichtsagen oder Nichtsreden als Bedeutsamkeit interpretiert, der kann sich auch gefährlich irren. Aber du hast mich ja gefragt...
Jetzt lacht Nora gerade hier so, weil das war heute so unser Thema. Schulz von Thun.
Genau, man kann nicht nichts sagen. Also selbst wenn man schweigt, sagt man etwas. Das wäre ja quasi die Gegenthese.
Beredtes Schweigen von den Schwerinern.
Ja, oder eben halt nicht beredt, wie Almut gerade sagt.
Unberedtes Schweigen. Okay, ist dir denn heute schon mal ganz plakativ das Nichts begegnet auf deinem Weg? Du warst in Hamburg und jetzt bist du wieder in Schwerin.
Ja, viel Weite begegnet einem hier immer, wenn man hier hinfährt. Also keine Häuser, nichts Bebautes, aber viel weites Feld. Und das war heute extrem schön zugeschneit, ohne jegliche Spuren im Schnee. Allerdings, wenn man dann hier reinkommt, Schwerin ist ja doch auch ein bisschen Stadt, dann ist doch auch ein bisschen was. Aber es ist auf jeden Fall viel weniger als Hamburg zum Beispiel, wo ich vorher war. Aber du hast mich ja gefragt, wie ich auf die Idee gekommen bin, beziehungsweise das Thema sich reingeschlichen hat durch die Tür. Diese Redaktionskonferenz ist ja eine großartige Sendung, ne, für Journalisten, aber ich hoffe auch für alle anderen. Man kann anderthalb Stunden über alles Mögliche reden und dem Bedeutung verleihen. Und das ist so viel, wie in der westlichen Welt ja so viel ist, im Überfluss Themen, dass ich mich nicht entscheiden konnte. Und so ein Anker ist dann ja immer, dass man mal guckt, was so für Welttage gibt an dem Tag. Gibt ja für jeder Tag ist ja auch irgendwie ein Welttag für irgendwas. Und morgen zum Beispiel ist der Welttag, seinen Regenschirm drinnen zu öffnen. Und übermorgen gibt es gleich zwei Welttage, nämlich einmal der Pi-Tag und einmal der Steak- und Blowjob-Tag, also doppelt bedeutsam. Nur an dem Tag, an dem ich das jetzt
morgen
machen
durfte. Morgen
habe
ich leider keine Redaktionskonferenz. Du, einmal, wann wäre denn gewesen eigentlich der Nichtstag?
Das wäre der 22. Februar war das. Da war nichts, gar nichts in hier irgendwelchen Kalendern. Und da habe ich gesagt, das ist aber eigentlich auch schön. Da müsste man mal dem Nichts einen Tag geben, weil nichts ist immer so negativ. Ne? Und ich wollte ihm mal was Positives verleihen. Aber dann habe ich leider festgestellt, es gibt tatsächlich auch einen Nichtstag. Der war nur schon früher, am 16.
Ist
Januar.
Ist nicht nichts. Nichts, also weder positiv noch negativ. Bar jeder Emotion. Nichts.
Etwas ohne Bewertung.
Neutral.
Ja. Franziska, heute schon dem Nichts begegnet? In Nachrichten vielleicht?
Ehrlich gesagt, ja, darüber kann man ja immer wieder so ein bisschen streiten, wie viel Nichts und nicht Nichts da ist in den Nachrichten. Wobei ich natürlich sage, wir wählen nur wirklich den Content aus und nicht das Nichts. Aber gut, darüber können wir später nochmal diskutieren.
Dann machst du gleich die kleine Content-Nachrichteninsel in unserem großen Meer aus
Nichts. Genau so ist es, genau so ist es. Aber ansonsten, vielleicht wacht man manchmal mit so einem Nichts im Kopf auf. Das finde ich aber allerdings dann auch manchmal ganz schön. So ein Morgen war heute, ja.
Und so fing es direkt an. Eieiei. Gut, gucken wir mal, was wir heute sonst so haben. Also wir wollen einmal über das Fasten reden und zwar von der Schwierigkeit, nichts zu essen. Dann wollen wir von der Stille reden und vom Unwohlsein durch Schallabwesenheit. Meditieren wollen wir und von der Herausforderung sprechen, an nichts zu denken und auch noch kurz über die Nichtsvergessenheit reden, also von der Idee, öfter mal weniger zu wollen. Und einsteigen wollen wir mit, jetzt muss ich mal zum Techniker rüberwinken, und da gibt das mir schon.
Vakuum. Von der Unmöglichkeit, nichts zu erzeugen.
Vakuum. Jetzt hätte mich mal interessiert, Almut, Franziska, Nora, woran denkt ihr da? Habt ihr direkt ein Bild vor Augen?
Ja, und zwar, aber das möchte ich jetzt nicht ausführen, dieses Bild.
Okay, ein Bild, was wir nicht ausführen wollen, Nora?
Ein Doppelglasfenster.
Okay.
Weil da muss ja ein Vakuum zwischen sein und so wegen Schallabsorbierung. Und das ist, keine Ahnung.
Almut? Oh,
ich habe eine Farbe vor Augen, grau. So ach, meine Gott, Nichtfarbe.
Ich hatte sofort, und ich dachte, ihr wenigstens einer oder zwei von euch würden mir da beipflichten, diese Magdeburger Halbkugeln von Otto von Guericke vor Augen.
Das wäre der zweite Gedanke gewesen.
Ah ja, gut. Das sagst du doch jetzt nur so.
Oder der Pömpel. Heißt das so?
Ja, der Klo. Plömpel, Plömpel, genau. Plömpel. Ah. Guericke hatte das auf jeden Fall so nett gemacht, hatte ja diese Kugeln zusammen gemacht, eine Vakuumpumpe angeschlossen und 1657 damit quasi gezeigt, es gibt etwas wie Luftdruck, weil nur der kann ja irgendwie dafür sorgen, dass der hatte einmal 16 Pferde in Regensburg. In Regensburg 30 Pferde und in Magdeburg 16 Pferde dran gehängt. Und die haben ja eben laut Überlieferung nicht geschafft, die Kugeln auseinanderzuziehen. Also ein wahnsinnig starkes Vakuum. In dem Sinne wahrscheinlich nicht mal so das Stärkste, was man machen kann. Aber es reicht offensichtlich, um so ein paar Pferde vor eine unlösbare Aufgabe zu stellen. Ja, genau. Also Thermopenscheiben. Aber was, wolltest du doch noch sagen, nee. Franziska? Nicht? Hat es mit einem Kollegen zu tun?
Nein.
Mit dem Kopf eines Kollegen oder so? Okay. Also ich habe mir dann gedacht, Mensch, fragen wir doch mal einen Physiker. Dieter Lüst vom Max-Planck-Institut in München. Der braucht für seine Arbeit Vakuum, weil er sich mit kleinsten Teilchen beschäftigt und die erforschen und verstehen will. Und der ist jetzt gerade, wie er mir gesagt hat, in Boston bei einem Geschäftsessen. Und deswegen hat er mir aber angeboten, das voraufzuzeichnen. Und jetzt haben wir ein kleines Interview, habe ich aufgezeichnet mit ihm. Und es geht irgendwie um Vakuum. Sind Sie Experte für nichts?
Ich glaube nicht, dass ich wirklich Experte für nichts bin. Ich bin Experte für Teilchenphysik und Stringtheorie und Gravitationsphysik. Ich weiß nicht, ob das auch bedeutet, ob ich deswegen Experte für nichts bin.
Welche Rolle spielt dieses Bemühen, um Vakuum zu erzeugen, also quasi nichts zu erzeugen in Ihrem Beruf?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Das Vakuum, das hat auch verschiedene Bedeutungen. In der klassischen Physik sagt man wirklich, das ist das Nichts. Wenn ich ein Gefäß habe und versuche eben da die gesamte Luft herauszupumpen, dann stelle ich ein sogenanntes Vakuum her. Das Vakuum ist natürlich nie vollkommen perfekt, denn einige der Luftteilchen, der Luftmoleküle werden immer in dem Gefäß übrig bleiben. Das heißt, man erzeugt einen sehr starken Unterdruck, den man dann auch manchmal schon als Vakuum bezeichnet.
Okay, genau. Also wenn man das jetzt wirklich auf die Spitze treibt, was ist denn so das Beste, was man da erreichen kann in Sachen Vakuum?
Was sozusagen heute die besten Vakuumpumpen vermögen können, auf wie viel 10 hoch minus so und so viel Bar man da runterkommt, das weiß ich gar nicht genau. Auch im Universum herrscht ja auch gar kein perfektes Vakuum in diesem Sinne, denn im Universum befinden sich ja auch immer eine bestimmte Anzahl von Teilchen, von sogenannten kosmischen Teilchen, kosmischer Strahlung. Und der Begriff des Vakuums, wenn man jetzt sozusagen das von der fundamentalen Physik aus beleuchtet, ist noch etwas komplexer, denn in der Quantenphysik ist es sozusagen prinzipiell unmöglich, wirklich ein perfektes Vakuum in dem Sinne herzustellen, denn es gibt immer sogenannte Quantenfluktuationen. Das heißt, Teilchen können aus dem Nichts erzeugt werden und auch wieder gewissermaßen in das Nichts hinein verschwinden. Das heißt, das Vakuum muss man sich dort gewissermaßen als so eine wabernde Masse von Teilchen, man nennt die auch virtuellen Teilchen, vorstellen, die immer wieder erzeugt werden und dann auch verschwinden können. Das heißt, das Vakuum in der Quantenphysik ist weitaus komplexer als das sogenannte klassische Vakuum.
Kann man jetzt quasi dann nur sagen, momentan Vakuum, aber was gleich passieren wird, weiß ich gar nicht.
Ja, wenn Sie so wollen. Ich meine, man kann das natürlich ausrechnen. Die Quantenmechanik sagt nicht, dass alles sozusagen unbestimmt ist und man keine Vorhersagen machen kann. Man kann eben Vorhersagen mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit machen. Und deswegen ist es nicht so, dass ich sagen kann, wir wissen nicht genau, was im nächsten Augenblick passiert, sondern wir können mit großer Genauigkeit sagen, was im nächsten Augenblick passieren wird.
Wie geht das? Wie kann aus dem Nichts ein Teilchen entstehen?
Das liegt eben an der sogenannten Heisenbergschen Unschärferelation. Das heißt, für einen ganz kurzen Moment, das ist vielleicht etwas vereinfacht ausgedrückt, wird die Energieerhaltung verletzt, aber eben nur für einen ganz, ganz kleinen Moment, denn das Teilchen verschwindet sofort wieder. Und diese Vakuumfluktuationen, die sind auch im Prinzip sehr, sehr schwierig zu beobachten, aber man kann es machen. Es gibt einen sogenannten Casimir-Effekt und da kann man eben auch diese Vakuumfluktuationen in gewisser Hinsicht beobachten.
Ich habe so einen Satz behalten aus der Physik, aus der Chemie von damals, dass eigentlich der größte Teil zwischen diesen ganzen Atommodellen und Molekülen, dass eigentlich der größte Teil nichts ist.
Ja, das kann man so sehen, dass zwischen den verschiedenen Bestandteilen der Atome, also dem Kern und der Elektronenhülle, gewissermaßen ein Nichts besteht, aber auch in einem bisschen komplizierterem Sinne, denn die Elektronen bewegen sich auch nicht auf ganz scharfen gewissermaßen Bahnen um den Kern herum, sondern sie werden durch sogenannte Wellenfunktionen beschrieben und in der Quantenmechanik ist das ganze Bild eben auch verschmiert. Das heißt, man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein, was man da unter dem Nichts versteht.
Man sieht das schon, die Annäherung daran ist gar nicht so einfach.
Ja.
Gibt es bei Ihnen den Begriff Nichts? Ist der für Sie von Bedeutung?
Nee, wir würden den Begriff Nichts eigentlich nicht sehr gerne verwenden. Wir sprechen durchaus vom Vakuum. Und durch neue Messungen, das wollte ich auch noch sagen, hat sich ja herausgestellt, dass das Vakuum gewissermaßen auch wirklich eine Energie tragen kann. Man kann es fast sozusagen so als eine Art Äther bezeichnen, denn wenn man das Vakuum jetzt eben auch an die Gravitationskraft koppelt, dann sieht man, dass das Vakuum die Gravitationskraft verstärken kann. Das kann anziehend wirken, aber das Vakuum kann sogar abstoßend wirken, sodass sich Teilchen eben unter dem Einfluss dieses Vakuums gravitationell gewissermaßen etwas abstoßen. Und das ist das, was man im Universum beobachtet hat, durch die beschleunigte Ausdehnung. Man bezeichnet das eben auch als dunkle Energie oder kosmologische Konstante. Und die bewirkt, dass das Universum sich etwas schnell, etwas beschleunigt ausdehnt unter diesem Einfluss dieser Vakuumenergie.
Die Eels mit I Like Birds und die Redaktionskonferenz mit Nichts und Nora Hespers mit drei interessanten Antworten auf unsere Frage.
Ja, ich möchte kurzfristig hochstocken auf vier, weil gerade okay. Was reingekommen ist.
Von unseren Facebook-Followern und Freunden. Ne?
Auf die Frage, wann sie dem Nichts begegnet sind. Und bei Google Plus haben wir die natürlich auch gestellt. Und da schreibt Petra Risto, ja, ich bin nach einer Ohr-OP aufgewacht und mein Tinnitus war weg. Ich habe gedacht, ich bin tot. Mhm. Also war aber wahrscheinlich tatsächlich, nachdem sie festgestellt hat, dass es nur der fehlende Tinnitus ist, ja. Ganz angenehm.
Und jetzt lebt sie und schreibt uns.
Jetzt lebt sie und schreibt uns und freut sich wahrscheinlich über den Tinnitus, der ins Nichts verschwunden ist. Und dann haben wir noch Ladislaus Huja, der schreibt, solange wir da sind, ist nichts nicht da und wenn es da ist, sind wir nicht mehr da. Die Diskussion führt zu nichts. Und Silvio Gorks mit einer interessanten These.
Braucht man fast eigentlich eine halbe Minute, aber wir haben keine Zeit.
Wir haben keine Zeit. Silvio Gorks hat eine interessante These zur sogenannten Raumenergie. Die Nutzung der Energie des Nichts, da nichts ja auch aus etwas bestehen muss, könnte das quasi unsere zukünftige Energiequelle sein. Ich kann das nicht vertiefen, weil bei mir im Hirn passiert da nichts zu. Ich kenne diese These nicht.
Hört sich ein bisschen nach Perry Rodan an.
Ja, aber interessant irgendwie, finde ich.
Ja, warum nicht? Energie aus nichts. Genau. Finde ich, würde ich auch nehmen. Könnte man kaufen, wäre günstig. Okay.
Und unser Facebook-User Ronald Alois Meinka ist dem Nichts wie folgt begegnet. Nur mal ganz vorsichtig, man kann sich mit nichts zu noch schöne Diäten verdienen. Ich schätze, der Herr kommt irgendwo Richtung Berlin.
Okay. Ja, so Politiker-Bashing, naja, also da gibt es ja auch Fleißige, ne? Und wenn ich jetzt gerade an so Leute denke, die sich da wirklich auch krumm gearbeitet haben und offensichtlich auch dann am Ende ihres Lebens alt und grau und verbraucht waren.
Und dann hat es zu nichts geführt. Stell dir das vor.
Ja, gut, das klingt, aber ich muss hier wirklich gegen Politik-Basher und wirkliche Pessimisten ankämpfen. Nein, ich kann das gar nicht, lass das so stehen. Unser nächstes Thema, wir gehen einfach nahtlos über.
Fasten. Von der Schwierigkeit, nichts zu essen.
Genau. Fasten, nichts essen. Almut, du hast das Thema an Land gezogen und du hast auch mal gefastet.
Ja, und das ist eigentlich gar nicht schwierig.
Ich glaube wohl.
Nee, ist es nicht. Und wer mich jetzt kennt, der weiß, und wer mich jetzt nicht sieht, dem sage ich's, dass ich jetzt nicht so aussehe, als wenn ich den ganzen Tag nur an einem Wattebausch mit Orangensaft lutschen würde. So, dass ich also gerne esse, gerne und viel. Und ich hatte auch richtig Angst davor, dass ich das nicht schaffe und dass ich dann die ganze Zeit so ein Hungergefühl habe, was ja, wie wir vielleicht alle in Erinnerung haben, auch wehtun kann, so Hunger.
Wie hast du das denn gemacht? War das so ein Heilfasten mit weniger, genau. weniger, gar nichts?
Nee, so nach Buch. Also es gibt da ja mittlerweile 100.000 Anleitungen für. Das ist schon sehr, sehr lange her. Aber ich habe es schon mehrmals gemacht. Aber beim ersten Mal, ich habe es zu Hause gemacht, weil wenn man sich mal umguckt oder umhört, dieses Nichtsessen, also Fasten, was ja anders sein soll als nicht essen, ist ganz schön teuer, wenn man nichts isst und das im Hotel oder so macht, ne? Oder in einer Klinik oder so. Das ist sehr teuer, genauso wie Schweigen im Kloster ja auch ziemlich teuer ist. Also habe ich gedacht, ich habe kein Geld, ich muss das zu Hause machen. Das geht auch, wenn man gesund ist wohl. Und ich habe das 3 Wochen durchgehalten. Und man fängt halt an mit ein bisschen weniger Essen, also Vorbereitungstage, da sollte man dann Reis, nur Reis oder Obst oder Gemüse oder so essen. Und nach 2 Tagen im besten Fall, dann fängt man an mit Abführen. Und das ist sehr, sehr unangenehm, weil da muss man...
Wie heißt das mal? Klistil? Oder?
Nee, also man, also am allerbesten ist wohl, wenn man Glaubersalz trinkt. Also okay. Du stell dir vor, du trinkst... Also das ist wirklich so widerlich.
Das ist geht wirklich nur, ganz schlimm
was eklig. Was schon so eklig ist, dass man da eigentlich sowieso gar nicht mehr...
Genau, wenn man das... Ich bin beim ersten Mal halt... Und ich weiß, es ist ekelhaft, aber dass es so ekelhaft war, wusste ich nicht. Deswegen habe ich es halt gemacht.
Gleich auf Ex gekippt.
Ja.
Und jetzt das ich als alter Journalist habe aufgepasst. Am Anfang hast du gesagt, es ist gar nicht so. Und jetzt sind wir bei einem Punkt, wo hier alle wirklich, die es schon mal gemacht haben, ganz schlimmen Gesichtsausdruck auflegen.
Ja, aber Glaubersalz nimmt man ja nicht nur zum Fasten. Also.
Ja. Ja, okay. Aber sagen wir mal, das gehört dann jetzt auch zu dieser Art von Fasten dazu. Genau. Das heißt, dieser ganze Prozess ist nicht nur angenehm.
Nee, aber dann, also ich sag mal so die ersten, also und das nützt dann, also das führt dann dazu, dass du wirklich den Darm entleerst. Tutto completo. Ne? Mhm. So, und das heißt aber auch, du verbringst die ersten 2 Tage besser nur in deiner Wohnung, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und dann, wenn alles gut läuft, dann oder gut gelaufen ist, dann gibt es wirklich so ein Gefühl der Leichtigkeit. Also der dritte Tag, ab dem dritten Tag ging es mir richtig gut. Und ich hatte keine Schwierigkeiten. Also viele erzählen dann auch von Kreislaufproblemen, also der Blutdruck sackt ab oder so. Da kann man auch ein bisschen gegensteuern. Weil man auch sich nach wie vor viel bewegen muss, dann musst du Leberwickel machen und all sowas. Und das habe ich auch alles brav nach Anleitung gemacht. Und
was passiert mit dem Geist währenddessen?
Und so während, ich sag mal so am 3., 4. Tag, als das Nicht-Essen schon ein bisschen Routine geworden ist, da wurden die Eindrücke auf jeden Fall viel stärker.
Ja. Eindrücke werden stärker. Könnt ihr das bestätigen so?
Ich glaube, ich hätte ähnlich wie so ein Obelix nach 3 Tagen Halluzinationen von fettem Essen. Ja.
Ich habe also eine Geschichte gehört von diesen Leuten, die Fastenwandern machen. Und einer hat mir erzählt, dass die nur über gebratene Hähnchen gesprochen haben die ganze Zeit.
Also ich habe in der ganzen Zeit wahnsinnig gerne Kochbücher angeguckt.
Ja, ich auch.
Und das war echt fürchterlich. Also ich habe es einmal in meinem Leben funktioniert und never ever again.
Das hat so ein bisschen was von Selbstkasteiung, oder?
Ja, also ich weiß nicht, aber... Also Almut, das finde ich auch sehr interessant, dass du auch sagst, dass du sozusagen deine Liebe, also ich gucke mir generell gerne Kochbücher an, aber da bin ich fast crazy geworden.
Ja, das kenne ich, das kann ich total gut verstehen. Ich habe wirklich ganz viele Kochrezepte gelesen und mir vorgestellt, wie ich das dann hinterher koche und wie das riecht und wie das schmeckt. Und also für mich war dieses Fasten wirklich ein Gewinn, weil ich gelernt habe, mit weniger auszukommen hinterher. Und ich finde halt, weniger ist viel schwieriger als nichts.
So. Stimmt, weil am einfachsten ist einfach entweder ganz oder gar nicht.
Ja, genau. Ja,
und dieses ein bisschen ist echt hart.
Und also dieses Nichts ist viel besser als das Weniger. Und das habe ich gelernt, das habe ich aber leider alles wieder verlernt, muss ich sagen. Und ich würde es halt gerne wieder lernen, das Wenige zu schätzen. Nicht unbedingt das Nichts, aber das Wenige.
Hier ging es gerade irgendwie heiter her während den Kings of Convenience. Es ging um die Vorstellung um diese Szene. Also ihr beide habt das erzählt, man ist mit einem Typen zusammen. Was denkst du gerade? Die Antwort, nichts.
Gibt's schlecht. Nicht.
Die gibt's, nee, die nicht. Gibt's nicht.
Es gibt, man denkt nicht sagen. Nichts. Oder nee. Wie ist es bei dir?
Aber es ist ja plausibel, dass man vielleicht mal in einem schwachen Moment diesen Ausweg sucht.
Das ist völlig klar, aber dann, ja, das ist aber genau dann das, was in der Antwort nichts drinsteckt, für mich zumindest.
Ja.
Ja, gut, aber Frauen sagen das ja auch, ne? Wenn er dann fragt, was hast du, ne? Da sagt man ja auch nichts.
Nicht. Ja, weil dann weiß man ja auch, dass definitiv was ist.
Genau.
Die Standardlüge.
Gut, eine andere, sag ich mal, Möglichkeit wäre, nichts zu sagen eben. Also so Stille. Aber damit tut man sich ja auch schwer. Und das ist jetzt irgendwie gerade eine kongeniale Überleitung zum nächsten Thema. Denn was wir hören, ist ja nicht immer nur Schall, sondern auch die Reflexion von Schall. Und die vermitteln uns halt eine gewisse Art Vorstellung von dem Raum, in dem wir sind, geben uns so eine Selbstvergewisserung. Und da haben wir jetzt ein nächstes Thema.
Stille. Vom Unwohlsein durch Schallabwesenheit.
Kennt ihr das, wenn das zu ruhig ist?
Ja, ich war vor einem Jahr in der Wüste und hatte dort genau dieses Erlebnis, dass ich dachte, wow, ich höre nichts. Wieso höre ich nichts? Ich höre gar nichts. Ich höre keinen Wind, ich höre keine Tiere, es wurde alles irgendwie so verschluckt. Also es war schon ziemlich krass. Hört sich auch komisch an. Erstmal.
Die Stille hört sich komisch an. Und du? Das ist auch schon mal.
Nee, also nur dieses dumme Gefühl bei Erkältung, wenn man eben wirklich so ein bisschen abgedämpft ist und dann auch das Gefühl hat, man ist gar nicht richtig da. Also ob das jetzt ein Kopfding ist oder ein Ohrding, weiß ich nicht. Aber sobald man so ein bisschen gedämpft hört, wie ständig mit Oropax, ist man irgendwie auch nicht anwesend. Man kann sich überhaupt nicht im Raum verorten oder so. Das ist irgendwie doof.
Und Almut in Schwerin?
In Schwerin ist ja oft still, ne? Nee. Aber ich war letztes Wochenende war ich im Weserbergland in der Tat und da bin ich spazieren gegangen mit einem Bekannten und da sind wir auf so eine kleine Berghöhe und da war es so unglaublich ruhig, sag ich mal, nicht wirklich still, aber extrem ruhig und das war schon so ein bisschen beklemmend auch. Und was ich auch interessant finde, ist, wenn man zum Beispiel schweigt beim Essen, alle schweigen, dann werden die Geräusche, die sonst so in der Umgebung sind, die werden dann so extrem laut, das ist auch schon wieder unangenehm.
Ja, diese Essgeräusche vor allem.
Ja, oder
auch dieses alles. Kennt ihr das, wenn jemand mit den Zähnen über die Gabel zieht? Also ich hab das so, bei uns gibt es zu Hause so einen Streit, weil ich sage, dass ich habe das beigebracht bekommen, das nicht zu tun. Und bei uns gibt es die Frage eben, ob Knigge, was hat er dazu nicht. Gesagt hat. Hat er nicht zu gesagt?
Nein, hat er überhaupt nichts zum Essen gesagt.
Ja.
Aber hätte er auch nicht.
Also geht ja auch ohne eigentlich, ne? Und ja, ich meine, natürlich. Das höre ich auch nur, wenn irgendwie das Gespräch abebbt und da nichts mehr ist, worauf man sich konzentrieren könnte. Ne?
Also sagen wir mal so, um den Streit für den nächsten Streit zu Hause bei dir. Knigge hätte sehr wahrscheinlich gesagt, wenn das jemanden stört, dann soll man das unterlassen, damit der andere nicht gestört wird, weil man ja respektvoll miteinander umgehen soll.
Ja, aber ob ich da der Knigge-Pingel sein will bei uns zu Hause, ich überlege mal, ich denke drüber nach. Ja. Wir haben mit jemandem geredet, oder ich habe mit jemandem geredet, der heute Abend im Zug sitzt, der ist zwar nicht in Boston beim Geschäftsessen, aber der sitzt im Zug nach Berlin, Dr. Erkan Altinsoy, und der ist Kommunikationsakustiker, so ist das richtig, und der arbeitet an der TU Dresden und dort steht einer der reflektionsärmsten Räume der Welt. Wir haben jetzt gerade über diesen reflektionsarmen Raum gesprochen. Wie viel Nichts ist eigentlich möglich in diesem Sinne?
Optisch können wir Augen schließen, ob es nichts ist, muss man diskutieren. Und akustisch können wir unsere Ohren im Alltag normalerweise nicht schließen. Wir hören immer irgendetwas und wir müssen unsere Umgebung natürlich möglichst leise machen. Und das geht natürlich, wenn wir alle Hintergrundgeräusche ausschalten können erstmal. Und das versuchen wir zum Beispiel im reflexionsarmen Raum, dass wir alle tieffrequente Schwingungen und Schallsignale mit der Abkopplung dieses Räumes so schaffen. Das heißt, es gibt kein Hintergrundgeräusche mehr im tiefen Frequenzenbereich und auch mit guter Schalldämmung, besonders im höheren Frequenzbereich, dass man überhaupt keine Hintergrundrauschen von der Umgebung bekommt.
Eine Besonderheit ihres Raumes ist auch, dass sie sogar den Boden schallreflexionsarm ausgestattet haben. Wie haben Sie das gemacht?
Richtig, es ist ein vollreflexionsarmer Raum. Das heißt, wir nutzen eigentlich Keile, die absorbierend sind. Diese Keile stellen wir an der Wänden und diese Keile sind mit Glaswolle gestopft. Das heißt, wenn wir einen vollen Raum schaffen möchten, dann müssen wir auch Boden so gestalten, dass wir Glaswolle-Keilen im Boden platzieren. Das haben wir auch getan, aber dann natürlich grundsätzliches Problem, man kann nicht einfach laufen. Deswegen nutzen wir ein Netz, die so platziert ist, dass man natürlich einfach laufen kann.
Wofür brauchen Sie den Raum, in dem man so gut wie gar nichts hört?
Für uns ganz, ganz wichtig, dass wir Schallquellen objektiv beschreiben können. Im Alltag, wenn wir unterschiedliche Schallquellen hören, zum Beispiel in der Küche, wenn ich eine Waschmaschine höre, ich höre nicht nur Waschmaschine, auch gleichzeitig Raum.
Was fühlt sich für mich gut an, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Staubsauger habe? Wonach suchen Sie da? Was ist das gute Staubsaugergeräusch, was Sie erzeugen wollen?
Ja, unsere Sinneskanäle sind nicht umsonst da. Die sind da, dass wir kommunizieren können, im Alltag viele Aufgaben beseitigen können. Und auch wenn wir unsere Interaktion mit Produkten denken, zum Beispiel Haushaltsgeräte, wir nutzen diese Geräte für bestimmte Funktionen. Das heißt, ich schalte meine Staubsauger mit einer Taste an und dann höre ich entsprechend eine Reaktion von Staubsauger. Das heißt, ich bekomme akustische Informationen. Und wenn wir Staubsauger denken, wir brauchen natürlich unterschiedliche Informationen während der Nutzung, aber auch unterschiedliche emotionale Aspekte. Ich möchte natürlich gerne, dass ich eine leistungsstarke Staubsauger besitze. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Deswegen versuchen wir erstmal, diese Geräusche so zu gestalten, dass sie natürlich nicht sehr laut und lästig sind, aber dass die einen leistungsstarken Eindruck erwecken bei uns. Das heißt, wenn wir ein Löwenbrüllgeräusch hören, dann kriegen wir erstmal Angst oder gleichzeitig wir bekommen ein Leistung- und Mächtigkeitsgefühl. Das heißt, im Signal versteckt sich diese Leistungsinformation. Wenn wir Staubsauger denken, natürlich wir möchten Angstkomponente nicht haben, aber wir möchten Leistung- und Mächtigkeitskomponente haben. Deswegen versuchen wir dann physikalisch hinzukriegen mit Elektromotor oder andere mechanische Geräte, diese Geräusch imitieren.
Im Alltag habe ich es damit zu tun, dass meine Augen und meine Ohren mir viel mehr Informationen bieten, als mein Gehirn eigentlich richtig verarbeiten kann. Jetzt können wir sagen, eine Stunde in dem reflektionsarmen Raum, das müsste doch dann dieses Nichts an Schall, das müsste doch eigentlich eine Erholung sein, oder?
Grundsätzlich, was uns große Probleme macht, natürlich ab bestimmter Zeit, wenn wir überhaupt keine Informationen mehr bekommen, dann haben wir Gefühl, dass wir einsam sind und wir brauchen natürlich im Alltag immer ein Gefühl zu haben, dass wir von einer Umgebung umgehen sind, das heißt im Raum, dass wir befinden, dass wir uns einfach interagieren können und auch kommunizieren können. Und was man feststellt in reflexionsarmen Raum, ab bestimmter Zeit, dass man überhaupt keine Information und überhaupt keine Kommunikationsmöglichkeiten hat, das erzeugt natürlich Unwohlsein. Wenn natürlich diese Zeit sich sehr verlängert, irgendwann, das ist wie ein Folter.
Fast ein bisschen meditativ. MC900 Feet Jesus, but if you go. Und meditieren, also dieses Bestreben danach, seinen Kopf ein bisschen frei zu kriegen, autogenes Training, Atemübungen, es gibt vieles davon. Das soll uns einfach helfen, dieses, du hast es gerade gesagt, Kopfkarussell mal einmal irgendwie anzuhalten, um mal kurz an nichts zu denken. Und das ist jetzt unser nächstes Thema.
Meditieren. Von der Herausforderung, an nichts zu denken.
Genau. Machen wir sowas eigentlich? Also,
In der ganz krassen Form, so absolute Stille und so habe ich es noch nicht versucht. Also Almut? Nur anhalten.
Ich habe aber eine große Sehnsucht danach. Ich habe das noch nicht gemacht, aber wirklich manchmal denke ich, oh bitte, lieber Gott, lass mich mal runterkommen, den Kopf leeren, schütteln und dann kommt da alles raus. Aber geht nicht.
Hm. Aber also alles sollte ja nicht rauskommen, oder? Mensch, da habe ich dich jetzt zu wörtlich genommen. Tja. Wir brauchen dich nicht noch, Almut, hier. Ja. Mit dem, was im Kopf drin ist.
Kann ich es neu füllen dann, mit neuem, viel tolleren Input.
Okay, dann irgendwie eine Plane drunter legen, damit da nichts verloren geht. Nein, das ist ganz interessant, weil eine Kollegin hier, die Lena Lotte Stärk, die hat das probiert und ich fand den Beitrag von ihr so schön. Und da geht es im Prinzip ums Meditieren, aber auch um so eine gewisse Unmöglichkeit. Also es fällt ihr gar nicht so leicht, an nichts zu denken. Sie scheitert daran.
An meinem 35. Geburtstag hat mir mein Freund einen Meditationskurs geschenkt. Es haben auch ein paar Freunde was dazugelegt. Der Kurs hat immerhin 250 Euro gekostet. Das wusste ich allerdings noch nicht, als ich den Umschlag mit dem Gutschein ausgepackt habe. Der Gutschein bestand aus zusammengehefteten schmalen Papierstreifen. Neben den Grüßen der ganzen Schenker stand da Flugticket nach Samadhi. Von Samadhi hatte mir mein Freund schon erzählt. Samadhi ist ein Bewusstseinszustand, den man durch Meditation erreichen kann und in dem man nicht im klassischen Sinne denkt. Man schläft nicht, träumt nicht, sondern ist wach und denkt trotzdem nicht darüber nach, was auf der Arbeit passiert ist oder wen man noch anrufen muss. Das diskursive Denken hört auf, schreibt Wikipedia dazu. Mein Freund war schon ein paar Mal in Samadhi. Er hat vor ein paar Jahren transzendentale Meditation gelernt, gemeinsam mit seinem Bruder. Ich habe noch nie mitbekommen, dass sich die beiden über Spiritualität, Bewusstseinszustände, Transzendenz, Göttlichkeit oder sowas unterhalten haben. Sie reden über ihre Arbeit im Filmgeschäft und gemeinsame Freunde, fummeln an ihren Rechnern rum und sprechen dabei hauptsächlich über den Hamburger Sportverein. Und dann sind sie zu einem Meditationskurs gegangen. Und dann hat mir mein Freund einen Meditationskurs geschenkt. Eins vorab. Das Geschenk hat nicht unsere Beziehung zerstört. Wir sind mittlerweile verheiratet.
Sag mal, warum hast du mir eigentlich damals diesen Meditationskurs geschenkt?
Weil die Meditation für mich eine so starke und so schöne Veränderung mit sich gebracht hat, dass ich dich einfach daran teilhaben lassen wollte.
Aber du hattest auch das Gefühl, ich habe es nötig, oder?
Nötig hat es jeder, da bin ich von überzeugt. Also jeder, der einem normalen Berufsleben nachgeht, in der Stadt wohnt, dem Straßenverkehr ausgesetzt ist, Kinder hat oder keine Kinder hat, Nachbarn, die Nerven, egal.
Er hatte recht. Ich brauchte einen Denkstopp. Der Programmstart von D-Radio Wissen, die Arbeit im Großraumbüro, neue Themengebiete, Leute, Abläufe. Ich konnte nicht jeden Tag einen Halbmarathon laufen, um das Rad in meinem Gehirn anzuhalten. Transzendentale Meditation versprach wirksamer und nachhaltiger zu sein. Das ist die Technik, die vor allem der Inder Maharishi Mahesh Yogi bekannt gemacht hat und die er nicht nur den Beatles, sondern auch den Rolling Stones beigebracht hat und vielen anderen Menschen.
Vrittham Saraswatim Krishnam Pitavastram Chaturbhujam.
Die dazugehörige TM-Organisation ist sehr umstritten. Bei den Vorwürfen geht es kurz gesagt um Sektenstrukturen, halbseidene Forschung zur Wirkung der Meditation und immer wieder um Geld. Ein 8-stündiger Kurs bei der offiziellen TM-Organisation kostet derzeit für einen Erwachsenen 1190 Euro. Aber es gibt auch unabhängige Lehrer, die weniger Geld nehmen. Und zu so einem bin ich gegangen. Mein Lehrer hat selber beim Maharishi gelernt und gibt die Technik jetzt in seiner Praxis für Psychotherapie weiter. Das Ganze geht ungefähr so. Man sitzt auf einem Stuhl, atmet ruhig, schließt die Augen, dann irgendwann beginnt man in Gedanken sein Mantra zu sagen. Das Mantra ist ein Wort, das einem der Lehrer in der Einführungszeremonie nennt. Er hat mir nicht erklärt, was es bedeutet und woher es kommt. Aber das spielt auch keine Rolle, sagt er. Man soll es nur nicht unbedingt in anderen Zusammenhängen laut aussprechen, weil man es dann vielleicht mit anderen Bedeutungen und Gedanken auffüllt. Also, man hat dieses Wort, spricht es in Gedanken ruhig und immer wieder hintereinander. Und manchmal, nicht immer, übernimmt das Mantra. Es strömt weiter, man muss es gar nicht mehr bewusst denken. Es ist einfach da. Man wird leer und sehr leicht. Wenn sich Gedanken an Handyverträge, Dienstpläne, die Wäsche oder Geräusche von außen dazwischen drängen, kann man das Mantra mit einfachen Bildern wieder hervorholen. Es funktionierte. Zwischendurch war ich sogar ganz kurz wie weggetreten. Das habe ich erst gemerkt, als ich wieder da war. Wach und glücklich und ruhig. Ich hatte meinem Gehirn tatsächlich eine Denkpause verschafft. Nach der Einführung habe ich noch ein paar Abende gemeinsam mit den anderen Schülern meditiert. Und das war's im Großen und Ganzen. Mal abgesehen davon, dass man zweimal jeden Tag 25 Minuten meditieren soll. Am besten morgens komplett nüchtern und dann nochmal am Abend, am besten vor dem Abendbrot. Es gab schon bald Lücken. Der 5 Uhr Frühdienst. Ich habe mir dafür tatsächlich einmal um 3 Uhr den Wecker gestellt, bin aufgestanden, habe mich auf einen Stuhl gesetzt und bin sitzend wieder eingeschlafen. Ich war nicht zu enttäuscht von mir. Schlaf geht vor, hatte mein Meditationslehrer gesagt. Zu normaleren Arbeitszeiten klappte das Ganze prima. Ungefähr 3 Monate lang. Bald meditierte ich nur noch einmal in der Woche. Irgendwann nur noch einmal im Monat. Heute benutze ich das Mantra manchmal, um in einem von mir selber erfundenen Mashup aus Meditation und Entspannungstechniken aus dem Geburtsvorbereitungskurs wieder einzuschlafen. Das funktioniert super. Auch wenn ich mir oft wünsche, ich könnte meinem Gehirn häufiger eine echte Denkpause verschaffen.
Und was glaubst du, hält uns heute vom Meditieren ab? Weil ehrlich gesagt, wir machen das kaum noch.
Die Zeit, würde ich sagen, die fehlende Zeit.
Hat auch was damit zu tun, dass wir jetzt ein Kind haben, ne?
Ja, macht es natürlich nicht leichter, klar. Also wenn das Kind hier ist, ist an Meditation überhaupt nicht zu denken, das ist klar. Und wenn das Kind in der Kita ist, muss man die Zeit, die kostbare Zeit nutzen, um den Kram zu erledigen, den man nicht schafft, wenn man das Kind um die Beine baumeln hat.
Ich glaube, der Meditationslehrer würde das nicht zulassen als Ausrede.
Ja, hat er eigentlich auch recht. Wenn man sich ganz strikt disziplinieren würde, so wie er das macht, obwohl er hatte keine Kinder, ne? Dann.
Und der wohnt auf dem Land und so.
Der wohnt auf dem Land, das ist klar. Theoretisch kann man es schaffen.
Wir schaffen es einfach nur nicht.
Wir schaffen es nicht.
Stefan Gwildes, wunderschönes Grau. Und wunderschönes Fasten. Das hat noch einen Kommentar gegeben.
Genau, auf Facebook, Nora. Nämlich Gudrun Gemp, die schreibt, dass sie die Fastenerfahrung nur bestätigen kann und dass sie auch leidvoll zustimmt, dass es schwieriger ist, wenig zu essen als gar nichts. Also weniger ist irgendwie so ein halbseidenes Ding und alles oder nichts geht irgendwie viel leichter.
Das ist interessant. Also mein Thema sind gerade so Kindererziehung und da braucht man auch immer etwas Konkretes. Also weniger geht nicht. Nichts geht eigentlich auch ganz gut. Keine Süßigkeiten. Also so die Abwesenheit davon ist dann irgendwie okay.
Nur eins ist immer
ganz schlimm.
Ja, genau.
Nur eins?
Und nochmal nur eins. Es sind schon zwei.
Never works. Nee. Okay. Genau. Fällt mir jetzt gerade noch eine Geschichte ein. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat überhaupt, aber ich muss sie erzählen. Es gibt immer den Fall, dass nachts, eben wo auch nicht, wo man nicht so genau weiß, ob jetzt eigentlich die Zeit schon gekommen ist, wo sie in unser Bett dürfte oder noch nicht. Da kann ich nicht sagen, ab 5 Uhr. Und jetzt haben wir eine Zeitschaltuhr genommen und dort geht das Licht um, also so ein Schlummerlicht. Das geht dann an und wenn das Licht an ist, dann kann sie zu uns ins Bett. Und wenn nicht, dann nicht. Und das funktioniert eigentlich sehr gut.
Da hält sie sich dran?
Bitte?
Da hält sie sich dran?
Ja, komischerweise. Also nicht, wenn sie krank ist oder wenn sie es ganz besonders doll will. Aber ich würde jetzt mal sagen, in 3 von 7 Fällen.
Wie alt ist das Kind? Das nennt man Lichtschranke.
3 Jahre. Okay. Ja, eine Lichtschranke wäre auch mal drüber nachzudenken. So. Okay, 18.59 Uhr. Ich habe gerade Franziska Zecher gefragt, ist das schlimm, wenn wir eine Minute vor oder danach sind mit den Nachrichten? Nein, sind wir nicht.
Genau so ist es.
Die Radiowissen Nachrichten.
Jetzt ist mein Auftritt.
Ja, genau.
War das deine Anmoderation für mich?
4 Stück kriegen wir.
Super.
Nix. Was ist passiert?
Also die wirklich wichtigen Themen heute. Einmal am späten Nachmittag hat das ungarische Parlament eine umstrittene Verfassungsänderung beschlossen. Das ist deshalb so krass, weil es wirklich jetzt ans Eingemachte geht. Also das bedeutet, dass die Befugnisse der Justiz eingeschränkt werden. Universitäten sollen auch ein Stück ihrer Unabhängigkeit verlieren. Obdachlose sollen künftig strafrechtlich verfolgt werden und unverheiratete, kinderlose und homosexuelle Paare sollen nicht mehr unter die Definition Familie fallen. Also das sind wirklich ziemlich krasse Einschnitte. Es gibt auch aus Brüssel von der EU und auch von anderen Ländern, auch von Deutschland, sehr starke Kritik daran. Gab es auch im Vorfeld schon, hat die Ungarn aber nicht weiter interessiert. Indien. Und zwar erinnern wir uns alle noch an diese schreckliche Vergewaltigung dieser jungen Studentin in Indien im Dezember, wo es auch diesen tödlichen Ausgang gab. Also sie ist ja dann an ihren Verletzungen gestorben. Heute Morgen hat man nun einen der Hauptangeklagten tot in seiner Zelle gefunden. Deswegen kommt der ganze Prozess etwas ins Stocken, weil sein Anwalt sagt, das war kein Selbstmord, das ist das, was das Gefängnis sagt.
Sondern Mithäftling.
Sondern, das weiß man nicht genau, aber der Anwalt vermutet, dass es Mord gewesen ist und das muss jetzt erstmal aufgeklärt werden. Inwieweit das jetzt den Prozess weiter tangiert, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Dann, seit ein paar Tagen schon, werden Säbelgerassel zwischen Nord- und Südkorea, also vor allem von Nordkorea aus in Richtung Südkorea. Heute nun hat Nordkorea Telefonverbindungen in den Süden gekappt. Also da gibt es so ein rotes Telefon, da wird zweimal am Tag miteinander telefoniert und man tauscht sich über wichtige Dinge aus. Dieses Telefon wurde heute in Nordkorea nicht abgehoben. Mal gucken, wie es morgen ist, werden wir dann auch berichten. Und ein Thema auch noch, was uns heute sehr beschäftigt hat in den Nachrichten, die Katastrophe von Fukushima in Japan vor 2 Jahren. Wir erinnern uns alle, da gab es heute sehr große Gedenkfeiern daran, an die vielen Toten in Japan. Genau, und überall sonst auch in der Welt, weil das ist ja so ein Thema, was auch die Weltpolitik so ein bisschen umgetrieben hat, wie wird weiter mit Atompolitik verfahren, etc. Das sind die Themen, die wir gemacht haben. Jetzt noch ganz kurz.
Wäre spannend, Ja. Wie ist das dann auch euer Job, zum Beispiel nochmal vielleicht so ein Resümee zu ziehen? Was hat sich in der Zeit geändert in Japan? Abkehr vom atomfreundlichen Kurs?
Das kann man insgesamt machen. Also wir haben hier in unserer Meldung eine ganz kurze Zusammenfassung, wo wir noch gesagt haben, dass die Regierung nach Fukushima erstmal in Richtung weg von Atomkraft gehen wollte und die neue Regierung, die jetzt seit einigen Monaten im Amt ist, wieder sagt, nee, wir bauen Atomkraft ist ein ganz wichtiger Teil unserer Energieversorgung. Also solche Informationen packen wir schon rein.
Ist interessant, dass sie damit Wahlen gewinnen konnten.
Ja, das ist in der Tat interessant oder sagen wir mal, deswegen überhaupt gewählt worden. Also
zumal ja auch die Proteste weitergehen da genau. Gegen Atomenergie.
Absolut. Ja, also man wird sehen, wie wenn die immer noch weiter protestieren, ob das irgendwann sich da nochmal verändert, aber auf der anderen Seite, ja, ist es natürlich für sie eine relativ einfache und günstige Form, Energie herzustellen.
Genau, was haben wir nicht
gemacht? Was haben wir nicht gemacht? Wir haben einmal ein Thema nicht gemacht und zwar hat uns eine Meldung erreicht, dass angeblich in Finnland das stärkste Biomassekraftwerk der Welt eingeweiht worden sein soll. Das ist grundsätzlich mal eine interessante Info, nur das Problem ist, wir konnten sie nicht befriedigend verifizieren, weil wir haben ein bisschen recherchiert und haben dann auch gefunden, dass es anscheinend schon eins gibt, das nicht nur mit 140 Megawatt, wie jetzt das neue Eingeweihte, sondern eins, das mit 200 Megawatt arbeitet, was ja dann doch nochmal ein bisschen mehr ist. Da müssen wir also noch ein bisschen recherchieren, um zu gucken, ist das überhaupt vergleichbar? Und dann würden wir das Thema machen. Und noch ein Thema aus den Weltnachrichten. Verzeihung. Die syrische Opposition hat heute bekannt gegeben, dass sie ihren Plan, eine Übergangsregierung zu bilden, erstmal verschoben hat. Das hätte eigentlich diese Woche stattfinden sollen. Haben wir nicht gemeldet, weil wir beschlossen haben, wir melden es dann, wenn sie es tatsächlich machen. Also wenn die syrische Opposition eine Übergangsregierung richtig bildet, dann sind wir wieder dabei.
Das war's. Das ist eigentlich so eine, ich würde es jetzt mal aus meiner Warte sagen, Nachrichtenkrankheit, dass man Dinge meldet, die eigentlich gerade so im Fluss sind, angedacht sind, die aber entweder noch nicht umgesetzt sind oder wie in der Realität noch gar kein Ergebnis irgendwie.
Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden. Also grundsätzlich gebe ich dir vollkommen recht. Es ist manchmal so, da passiert nichts und man denkt sich, wieso machen wir das jetzt? Es gibt manchmal aber auch Themen, wo alle drauf warten. Und dann, wenn dann eine Entscheidung, eine Nichtentscheidung sozusagen kommt, muss man trotzdem über diese Nichtentscheidung informieren, damit die Leute wissen, ah, okay, es dauert noch ein bisschen bis zur Entscheidung. Aber das ist in nicht so vielen Fällen.
Okay, gut. Vielleicht jetzt eine gute Gelegenheit, über unser kleines Aerobic-Rätsel zu sprechen. Jetzt müsste nochmal der, ich glaube, Techniker den eben nach vorne ziehen, oder? Nee, stimmt, das ist ja direkt unser nächster. Aerobic. Das Rätsel um die eigene Achse. Hast du die Anmoderation dafür?
Die ist ganz kurz, nämlich verschiedene Szenen und Geräusche haben wir und die haben alle etwas gemeinsam und wir würden gerne wissen, was.
Jetzt geht er nochmal auf die Diagonale. Holt Schwung, dreifache Achsel, steht! Wer soll ihm den Titel jetzt noch nehmen?
macht ihr jetzt, dass ihr davonkommt? Nutzloses Gesindel! Was soll denn das? Und weg!
Gut, das war das Rätsel.
Ja. Und Almut, hast du mitgeraten?
Oh, ich habe es gerade nicht zugehört.
Gibt's doch nicht.
Also ich kriege ja eh kein T-Shirt.
Ja, aber wir müssen es auflösen. Vielleicht.
Genau, Nora hat so einen digitalen Zuffi.
Genau, ich habe so einen digitalen Zuffi, den schmeiße ich an, wenn wir die Auflösung gemacht haben. Für alle, die es vielleicht nicht rausgekriegt haben, ich gehöre nämlich auch gerne zu denjenigen, der vorsitzen und denken, so, erklären wir es kurz. Das erste war ein Akkuschrauber. Beim zweiten haben wir Eislaufen gehört, da ging es auch um eine Schraube. Das dritte, da wäre ich nicht drauf gekommen, war eine Schiffsschraube. Ja. Und das vierte, und ich glaube auch da hätte ich mich schwer getan, war die Schreckschraube. Mhm. Das heißt, am Ende ging es immer und überall um eine Schraube. Und Almut, du darfst jetzt die Glücksfee spielen.
So.
Und du musst irgendwann Stopp sagen, damit ich unter den zahllosen Einsendungen auswählen kann.
Nicht zu glauben.
Stopp.
Dann hat gewonnen Michael Wiebusch aus Frankfurt am Main. Herzlichen Glückwunsch.
Hersen.
Hände gewonnen. Traumhaft. Gut, Michael Wiebusch hat ein T-Shirt gewonnen. Wir haben unser Aerobic aufgelöst und sind immer noch in der Redaktionskonferenz zum Thema Nichts. Und haben jetzt unser letztes und fünftes und letztes Thema für heute mit dem Titel
Nichts Vergessenheit. Von der Idee, öfter mal weniger zu wollen.
Genau. Das ist vielleicht jetzt mal zum Schluss ein bisschen Zeitkritik. Wir leben halt, wir können ja sagen, das sind eigentlich Derivate vom Nichts. Wenn man sagt, Muße, Langeweile, Ruhe, runterkommen, Augen zu. Und diese Dinge, das ist so ein Gefühl, was viele von uns haben, finden im Moment nicht mehr so in dem Maße statt. Almut, kennst du das?
Das kenne ich, aber ich musste sehr mühsam lernen, nichts, auch mal, ja, auch nicht nichts zu tun, stimmt ja auch nicht, aber weniger zu tun zum Beispiel.
Wird das denn anerkannt von anderen Leuten? Jetzt zum Beispiel hier so, bei uns zum Beispiel, vielleicht gucken wir gar nicht so weit weg, in unserer Redaktion. So, was wird da von einem erwartet? Ist da auch so operative Hektik gerne gesehen?
Naja, ich glaube, eigentlich bist du ja cool. Also wenn du lange brauchst für irgendwas, dann bist du halt nicht Herr der Dinge, die du da tun musst. Eigentlich bist du ja cool, wenn du das alles lässig angehst und rechtzeitig irgendwie auch deine Freizeit gestalten kannst. Aber wenn ich das mal ganz kurz ein Anekdötchen erzählen darf. Ich hatte vor langer, langer Zeit mal einen Freund mit italienischen Wurzeln. Und dann sind wir mal dorthin gefahren zum Großpapa und wir lümmelten die ganze Zeit am Strand und ich packte irgendwie mein Italienischer und sagte, Deutsche fahren niente super und so. Und da sagte der Opa, schüttelte den Kopf, sagte, wenn die Deutschen nichts tun sagen, dann meinen sie damit immer noch mehr tun als nichts. Und
ja.
Da habe ich auch drüber nachgedacht.
Können wir da gar nicht so weit runterschalten, wie ein Italiener vielleicht runterschalten
sehr
kann.
Wahrscheinlich,
ja. Okay. Ja, genau. Und wenn wir jetzt nochmal überlegen, es gibt da zum Beispiel auch Leute, die sich damit beschäftigen. Ich habe heute ein paar angerufen, jetzt war ich aber leider etwas spät dran mit dem Ganzen. Also es gibt tolle Philosophen und irre Literaten, die dazu irre viele Bücher geschrieben haben. Das Ergebnis dieser ganzen Bemühungen, es ist ganz wenig bis nichts. Ja. Bis auf einen Kollegen, der nämlich mir dann noch gesagt hat, Moment mal Stefan, ich bin heute beim Hartmut Rosa, dem Soziologen, dem Bekannten, der zum Beispiel den schönen Satz gesagt hat, ich bin temporal insolvent, zeitlich illiquide. So. Und dieser Hartmut Rosa, den hat er nämlich, bevor er ihn noch zu einem anderen Thema interviewt hat, gefragt, Hartmut Rosa, leben wir in so einer Zeit, in der das Nichts verschwindet und der wir vielleicht überhaupt gar keine Inseln des Nichts, habe ich gerade noch gehört, mehr haben. Bitteschön. Nee, haben wir doch noch nicht. Okay, aber müsste gleich fertig sein, ne? Okay, dann sind wir jetzt, nennt man, ist das jetzt auch zeitlich illiquide?
Aber
jetzt sind wir zeitlich sehr liquide, jetzt haben wir Zeit.
Ja, genau.
Endlich mal.
Aber ich dachte bei Nichtsvergessenheit die ganze Zeit, wie soll man das Nichts vergessen? Also der Witz ist, ich konnte mir unter dem Begriff, weil ich ihn wirklich in der Form nicht gehört habe, ich kenne ihn gar nicht. Ist auch schön, ne?
Ja. Also. Ja, Nichtsvergessenheit, im Prinzip, glaube ich, sagt das auch noch, also das ging in so eine Richtung, alles muss in unserem Leben einer Ordnung folgen oder einem auf ein Ziel hinlaufen, ne? Von religiösen Erwartungen her, dass man dann, wenn man alles nur X und Y tut, ins Paradies kommt. Oder dass man irgendwie, wenn man nur schön fleißig ist, dann auch seinen Verdienst hat und sein Eigenheim kriegt. Alles ist immer auf so ein starkes Ziel hingerichtet. Und die Idee wäre so, Diogenes, Alexander der Große, ich gebe dir alles, was du willst, sitzt der kleine Mann in seiner Tonne und sagt, wird mir schon reichen, wenn du mir etwas aus der Sonne gehst. Das ist es so. Dieses nach dem Motto, vielleicht müssen wir das Wenige auch wieder mehr schätzen. Und dazu würde aber dann auch wiederum gehören, jetzt ist ein etwas komplizierter Gedanke, dass wir wieder mehr Zeit haben und uns auch mal ein bisschen ausruhen. Und ich sehe gerade, der Beitrag ist da. Hartmut Rosa zum Thema Nichts.
Hartmut Rosa, als Spezialist für die Beschleunigung, möchte ich Sie fragen, gibt es überhaupt heute noch Inseln des Nichts?
Inseln des Nichts wird wahrscheinlich schwierig. Da wäre die Frage, ob es das jemals gab, weil das ist ja schon interessant, sich zu fragen, was ist eigentlich nichts? Also selbst wenn man nur auf den Wind hört oder nur auf die Wellen oder nur auf den Atem, dann ist da immer noch etwas. Aber ich würde nichts als einen Zustand beschreiben, in dem man nicht das Gefühl hat, dass man irgendeinem Druck, irgendeinem Erfordernis genügen müsste. Also Inseln des Nichts in dem Sinne, dass da kein Anspruch auf uns hereinprasselt. Solche Inseln gibt es insofern nicht mehr, als wir immer umgeben sind von Informationen, von Angebots- und Optionsströmen, aber wir können selber sowas schaffen, einen Raum, in dem wir uns davon entlasten und das nicht mehr wahrnehmen. Und in dem Sinne gibt es dann beschränkte, kleine, vorübergehende Nichtsinseln.
Gibt es die wirklich noch? Viele Menschen haben ja das Gefühl, dass da nichts mehr ist. Was passiert dann mit einer Gesellschaft, die solche Inseln verliert?
Das wissen wir nicht genau. Ich glaube, wir sind da tatsächlich in einem großen und kollektiven Experiment, bei dem man noch nicht so genau weiß, was da rauskommt. Also wir wissen, dass Menschen ganz schön anpassungsfähig sind. Die können sich verändern, auf neue Umstände einstellen. Aber insgesamt wird es nicht nur die Kommunikationsstrukturen der Gesellschaften ändern, sondern auch die psychische Ausstattung des Menschen. Und wo das hingeht, wissen wir nicht genau.
Man sieht ja an vielerlei Aspekten im modernen Leben, dass diese Beschleunigung um sich greift. Eine Taktik dagegen anzugehen ist Yoga, Meditation. Fragt sich nur, ist das überhaupt so ein richtiges Entschleunigen, ein Nichtsgenießen? Denn eigentlich sammelt man ja nur Kraft, um nachher wieder in der Beschleunigung und in der Arbeitswelt aufgetankt, sich am Wettbewerb zu beteiligen.
Ja, weshalb ich das manchmal als funktionale Entschleunigung beschreibe. Also die halbe Stunde oder 10 Minuten Yoga oder Meditation am Abend dienen nicht der Transformation des Menschen, wie das in alten fernöstlichen Weisheitslehren mal gedacht war. Was dazu kommt, ist, dass es einen gravierenden Unterschied gibt zwischen solchen Versuchen, sich zu entlasten, also sagen wir Yoga zu betreiben, und dem, was man früher unter Feierabend verstand. Ich glaube, fast alle Kulturen, wenn nicht überhaupt alle Kulturen, kannten sowas wie Feierabend in dem Sinne, dass es irgendwann das Tagwerk vollbracht war, dass man also das Gefühl hat, es ist jetzt alles getan, was es zu tun gibt. Und wenn heute Leute sich zurückziehen, dann gibt es nicht einen Feierabend in dem Sinn, da gibt es immer die To-Do-Liste, es gibt immer die digitale Welt, die Anforderungen an uns stellt. Wir immunisieren uns nur gegen diese Ströme.
Ist Nichtstun vielleicht einfach nur das Zeichen der Verlierer? Die haben keine Option, die können nichts tun. Alle anderen machen noch was, haben eine To-Do-Liste, können sich noch selbst optimieren.
Also es gibt auf jeden Fall das Phänomen der Zwangsentschleunigung. Das heißt, es gibt Menschen und Menschengruppen, die tatsächlich viel Zeit haben, denen die Zeit aber entwertet worden ist, weil sie abgeschnitten sind von den ganzen Verteilungsressourcen der Gesellschaft. Sie haben keinen Status, keine Anerkennung, keine Privilegien, Positionen, Optionen oder Güter, sodass die Zeit, die sie haben, ihnen auch noch entwertet wird, was auf jeden Fall ein Problem ist. Andererseits ist es natürlich so, dass wir ja dass wir Momente des Nichtstuns oder des Abgeschnittenseins von insbesondere digitalen Welten und vielleicht aber auch von schnellen verkehrstechnischen Verbindungen heute als unerhörter Luxus erfahren wird.
Eigentlich können wir doch viel mehr in unser Leben pressen und hoffen nicht mehr auf ein Jenseits, in dem wir dann den wahren Lohn in der wahren Welt bekommen. Eigentlich müssten wir doch die Fürsten unserer Existenz sein, hier im Diesseits, die reich über ihr Leben verfügen können.
Das ist ja auch ein Programm, dem wir seit 200 oder 300 Jahren folgen, unser Leben reicher zu machen, es voller zu machen, mehr Welt auszuschöpfen. Ich denke schon, dass das kulturelle Programm der Moderne darin besteht, dass wir sagen, das Leben wird besser, wird reichhaltiger, je mehr Erfahrungen wir haben, je mehr wir ausschöpfen an unseren eigenen inneren Potenzialen und an Weltmöglichkeiten, an Erfahrungsmöglichkeiten, die Welt uns bietet. Und das führt dann zu der Idee, dass man durch schneller machen ein reicheres Leben hat, dass man einfach mehr mitnehmen kann. können, dass die Differenz zwischen Lebenszeit und Weltzeit, wie Blumenberg sagen würde, dadurch verringert wird. Wir machen das im Kleinen wie im Großen, dass wir versuchen, durch schneller machen, mehr Welt mitzunehmen. Wir bleiben nicht mehr 4 Wochen am Urlaubsort, sondern gehen lieber 4 oder 5 oder 6 Mal im Jahr in kleinen Häppchen an verschiedene Orte, dass wir mehr Welt ausschöpfen können. Das Problem dabei ist natürlich, dass die Weltoptionen viel schneller gestiegen sind als unsere Beschleunigungsfähigkeit, sodass unser Ausschöpfungsgrad eigentlich immer kleiner wird. Und so erweist sich letzten Endes diese Idee, dass man sowas wie ein ewiges Leben vor dem Tod haben kann, wenn man nur schnell genug wird, weil man dann noch unendlich viel tun kann, bevor man sterben muss, dass dieses Programm sich als Illusion erweist.
Wenn ich mich mal von Schwerin aus hier einmischen darf. Mich treibt die ganze Zeit nämlich noch eine Frage um. Die hat mich auch schon umgetrieben, als ich angefangen habe, über das Thema nachzudenken. Das war ja jetzt alles sehr naturwissenschaftlich, philosophisch so ein bisschen. Mich hat diese haptische, materialistische Frage interessiert. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ist, wenn man nichts, im Wortsinne nichts mehr oder nichts hat? Also so, wenn
im Sinne von Obdachlosigkeit.
Ja, oder wenn eure Bude abgebrannt ist und irgendwie alles ist weg oder ihr könnt es nicht mehr benutzen und ihr müsst es wegschmeißen.
Also wenn alles weg ist, das ist schon hart. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber könnte passieren.
Ich hab letztens ein Buch in der Hand gehabt, das nannte sich vom Wir sind, was wir haben, so ungefähr. Und das ist Untertitel, was die Dinge über ihre Besitzer verraten. Und da gab es irgendwie auch, sind so ein paar Studien zitiert, unter anderem von William James. Das ist offensichtlich ein ganz berühmter Psychologe. Und der weist nach, dass es ein Verhältnis zwischen der inneren, wie er sagt, und der materiellen Welt gibt. Und das heißt jetzt übersetzt, gucken, ob ich es zusammenkriege, dass das Selbst des Menschen kleiner oder größer wird, je nachdem mit wie vielen, also wie viele Dinge wir haben. Und es gibt offensichtlich, im Schnitt hat jeder Mensch 24.000 Sachen um sich herum. Und dann habe ich mich in meine Wohnung gestellt und mich umgeguckt.
Und angefangen zu zählen.
Und habe ich auch gerade gedacht, das sind bestimmt mehr. Ja. Ich muss reduzieren. Und habe das nicht geschafft. Das ist offensichtlich auch ganz schwer, sich zu trennen, und ich weiß halt nicht warum.
Ich glaube, bei Nora und mir kam gerade, legte sich die Stirn kurz in Falten, wenn wir mehr sind, wenn wir mehr Dinge haben. Das finde ich, hört sich komisch an. Das widerspricht zu diesem Askese-Gedanken, die ja, wo man sagt, das sind reiche Menschen, wenn die sich von allem trennen.
Ja, aber das Problem ist ja tatsächlich, dass keiner reich werden will im Sinne von, ich werde reich und habe nichts, sondern ich habe reich und habe immer mehr. Der Witz ist ja, dass dieses ganze Konstrukt, in dem wir leben, dieses Geld ran schaffen müssen, Besitztümer anhäufen, wir müssen was kaufen, konsumieren, bezahlen, lalala, wir schlittern damit ja in eine Spirale, und am Ende manchmal, ich weiß, dass das überhaupt nicht einfach ist und total romantisch und illusorisch und naiv gedacht, manchmal wünscht man sich wirklich, nichts zu haben. Frei zu sein von Verpflichtungen, von irgendwas, was einen an einem Ort hält, weil man nur dann auch gehen kann. Also man kann auch nur dann zurücklassen. Das will natürlich keiner, weil es unsicher ist.
Ja, also ich wollte gerade das Stichwort Zelten einbringen, aber nur wenn du vielleicht gleich noch an den Punkt kommst, Almut. Dann sag doch noch mal eben kurz, was dachtest du da? Wir haben dich da rüde unterbrochen.
An Zelten habe ich nun gar nicht gedacht.
Aber das ist doch etwas, das ist so ein einfacheres Leben.
Ja, aber da hast du ja immerhin noch ein Zelt.
Ja.
Ja, und sehr wahrscheinlich auch ein Kochgeschirr. Nein, aber es gibt ja auch so Psychologen, die sagen, wir betrachten unseren Besitz ganz real als Teil unseres Selbst. Und dann habe ich irgendwie davor gestanden und gesagt, was sagt denn das jetzt über mich? Was bin ich denn dann? Also ich habe unglaublich viele Bücher zum Beispiel, die ich nicht weglassen kann, loslassen kann. Also ich bin auch dann noch nicht zu einem Schluss gekommen. Aber es gibt offensichtlich auch Studien,
die sagen... Auch peinliche Sachen, auch Kitsch?
Da meine Wohnung schon mal ausgebrannt ist, ist der alle verbrannt.
Okay, und auch nicht wieder neu angeschafft.
Und könnte jetzt wieder neu anschaffen, habe ich aber mich bis jetzt zurückgehalten. Nein, aber es ist halt eben offensichtlich auch so, dass Leuten, denen das passiert ist, also ich habe immer noch ein bisschen behalten können, dass die wirklich in eine tiefe Sinnkrise fallen und nicht mehr wissen, wer sie sind und was sie sind, wenn man nichts mehr hat.
Ich würde jetzt auch wieder sagen, sind es nicht die Menschen um mich rum, die mich kennen, die mir so ein Spiegel sind. Also die, würde ich sagen, sind zu 80-90% irgendwie dafür verantwortlich, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann jetzt bleiben, wer ich bin und bin auch noch der, der ich bin. Hängt das an den Sachen? Hängt das an meinem Fahrrad? An meinem DVD-Player? An
meiner Couch? Im Zweifel vielleicht an den persönlichen Dingen, die du hast, die Dinge, mit denen du Erinnerungen verknüpfst, die ja mittlerweile, bin ich gerade so am Spinnen, ja im Internet sind. Das heißt, auch davon können wir uns scheinbar zumindest örtlich zum Teil lösen, weil wie viele Fotoalben hast du noch mit wirklich ausgedruckten oder entwickelten Fotos? Also das wird einfach immer weniger, so, sondern die meisten Fotos hast du irgendwo auf Festplatte, irgendwo zwischengespeichert. Das wird dir nicht mehr abhanden kommen. So, also ja.
Wir sind im Prinzip, ist das ja auch fast nichts, so Daten. Ist schon verrückt.
Das sind Einsen und Nullen.
Ja. Es sind kleine elektrische Aufladungen und Signale, aber also es ist nicht viel entfernt von nichts, ne? Ja, verrückt. Und lass mich gerade nochmal, einfach nochmal kurz auf dieses Rosa-Interview zurückkommen. Da ist doch vielleicht noch eine Brücke zu dem, was du gerade gesagt hast, Almut. Also diese Leute, die da nichts mehr haben, da fiel das Wort von der Zwangsentschleunigung. Also, oder Pascal fragte ihn auch, sag ich mal, sind es eigentlich die nichts tun, die einfach abgekoppelt sind, keinen Erfolg mehr haben? Ist also andersrum, alles tun, ein Zeichen von Erfolg. Verrückt. Ist das so? Kann man sich so erfolgreich generieren, indem man zeigt, ich habe nichts?
Na, beschäftigt sein halt. Ne? Also ich glaube, in dem Moment, wo du dazu genötigt bist, Zeit zu haben, weil du zum Beispiel nicht arbeiten kannst oder weil du keinen Job kriegst oder so, und das dann sinnvoll zu füllen, also so, dass es für dich wieder einen Wert hat, ist, glaube ich, ganz schwierig. Ich glaube, du musst einfach der Zeit, die du hast, einen Wert verleihen in irgendeiner Form. Und das fällt, glaube ich, sehr schwer. Also vor allen Dingen, wenn du keinen materiellen Wert damit generieren kannst und damit auch nicht wirklich leben kannst. Also du wirst ja auch eingeschränkt in deiner Mobilität zum Beispiel. Wo willst du hin ohne Geld?
Wohin? Es ist Zeit für uns. Almut Knigge in Schwerin, Nora Hespers hier mir gegenüber. Mein Name ist Stefan Beuting. Ein Fazit heute, das wäre Frevel. Das Ende hängt ganz bewusst und ich hoffe, ihr da draußen kommt damit klar. Das war die Redaktionskonferenz zum Thema Nichts.